Hallihallo und herzlich willkommen zu Überludon, dem Podcast über alles und doch nix. Ich bin TH und euer Host. Heute schauen wir noch einmal richtig das Genre der Seifenopern. Außerdem habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Doch dazu am Ende mehr. Zuerst blicken wir noch einmal etwas zurück. Oder mit Kylie Minogues Worten zu singen: Step back in time. Letzte Woche haben wir uns ja schon einen kleinen Überblick über die Soaps der 80er Jahre verschafft. Und auch in Deutschland versuchte man an dieses neuartige Phänomen anzuknüpfen. Und das ZDF warf kurzerhand das Erbe der Guldenburgs ins Geschehen. Mit Iris Berben und den leider schon verstorbenen Christiane Hörbiger und Ruth Maria Kubitschek, um nur mal drei Darstellerinnen zu nennen, welche die Serie getragen haben. Ich persönlich liebte diese Serie und fand, dass sie zumindest was Kulissen anging, durchaus mit den amerikanischen Vorbildern mithalten konnte. Nach dem traurigen Tod von Brigitte Horney und damit auch dem Tod ihrer Serienrolle Hertha von Guldenburg verlor die Serie allerdings ihren Schmackes und ein Ende war abzusehen. Nach nur drei Staffeln war es dann ausgeerbt. In Übersee merkte der Produzent Aaron Spelling unterdessen, unter anderem ist er ja verantwortlich für Serien wie Der Denver Clan, Hart aber herzlich oder Love Boat. Das auf jeden Fall merkte er, dass das Sehverhalten sich doch sehr verändert hat und nun irgendwie auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen musste. Denn die waren wichtig für den Kauf von Merchandise-Produkten. Also kam er auf die grandiose Idee, eine Schulserie zu produzieren, welche gleichzeitig auch als neuartiges Soap gesehen werden kann. Die Rede ist natürlich von Beverly Hills 90210. Zwar waren die Darsteller der Highschool längst nicht mehr im schulpflichtigen Alter, zum Beispiel war Gabriela Carteris zum Start der Serie schon Ende 20, aber der Hype um diese neue Serie kannte keinen Halt. Da sah man auch schon mal drüber weg, dass Aaron Spellings Tochter Tori keine großartige Schauspielerin war. 10 Jahre hielt sich Beverly Hills 90210, bis sie dann auch ihr Ende fand. Vorab waren allerdings auch schon andere wichtige Rollen im Laufe der Serie ausgestiegen. Allen voran Sharon Doherty, die sich dann danach als Prue Halliway durch Aaron Spellings Serie Charmed hexte. Aber was soll's, Spelling hatte ja genau das erreicht, was er wollte. Die Jugendlichen liebten die Serie.
Ich auch.
Sie kauften alles, was die Serie zu bieten hatte. T-Shirts, Bettwäsche, Spielzeug, Schulaccessoires und Soundtracks. Also, wie gesagt, sein Plan ging vollkommen auf. Also, wieso daraus nicht Kapital schlagen und nochmal schnell ein Spin-off hinterher schicken? Gesagt, getan. Melrose Place erblickte das Licht der Fernseher und da kam auch wieder endlich eine Person zur Geltung, die wir schon aus einer anderen Spelling-Serie kannten, aus Dynasty. Heather Locklear. Aber in den 90ern erblickte noch ein neuartiges Format das Licht der deutschen Fernsehlandschaft. Die Daily Soap. RTL hatte ja seit seinem ursprünglichen Auftauchen schon gezeigt, was dieses Genre bedeutet, indem sie amerikanische Dailies im Vormittagsprogramm zeigte. California Clan. Und besonders zu erwähnen, die Springfield Story. Die Serie im Original Guiding Light war die am längsten gelaufene Soap. 1937 bis 1956 allein als Radiosendung konzipiert, eroberte sie 1952 die Bildschirme und lief bis 2009 mit insgesamt, jetzt kommt's, 18.262 Folgen. Wow! Auf jeden Fall hat RTL verstanden, was die Leute sehen wollten. Und so entstand Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, die vor Laiendarstellern nur so strotzte, aber bis heute zu unterhalten versteht. Und weil das so gut angekommen ist, wurde für den Vorabend auch noch schnell unter uns geschaltet. Natürlich wollten andere Sender an diesen Erfolg anknüpfen. Und so kamen auf Sat.1, die durch ihre Arztserien ja schon ein Händchen dafür hatten, die Daily Soap Geliebte Schwestern. Und das erste, bislang ja am bekanntesten in dem Genre durch die Lindenstraße, schnappte nun auch nach Ideen für diese Daily Soaps. Der Marienhof war geboren. Und einige Jahre später sollte eine Daily Soap im Stile von Dallas und Denver Clan die Zuschauer vor den Fernseher locken. Forbidden Love. Und das mit Erfolg. Für die Hauptrollen wurde übrigens damals in Jugendzeitschriften zum Casting aufgerufen. Und auch ich habe mal einfach so schnell meinen Hut in den Ring geschmissen. Naja, nachdem ich dann den Darsteller Andreas Brucker gesehen habe, war mir eigentlich klar, wieso ich da keine Chance hatte. Verbotene Liebe war meine absolute Lieblingsserie. Kein Wunder, ich liebte ja auch Denver Clan. Und das vor allem durch die Darstellerin Isa Young, die sogar schon in einer Folge Knight Rider mitgespielt hat, also international. Und hier als Clarissa von Anstetten dem Vorbild Alexis Carrington Colby Dexter Rowan in nichts nachstand. So lange zumindest, bis eine jüngere Darsteller ihr den Rang als Serienbiest ablief. Miriam Lahnstein, als durchtriebene und skrupellose Tanja. Heute übrigens ist die Darstellerin nach dem Ablaufen der Serie auf dem ersten jetzt bei Unter uns zu sehen. Nachdem nämlich das Ende der Serie besiegelt war und leider mit dem berühmten Cliffhanger endete, wie einst der Denver Clan, war ich wirklich so traurig und auch ganz ehrlich ein bisschen angepisst, dass ich einfach diese Geschichte dann später in meiner Serie Die Courts in Staffel 27, also 2016, einbaute und so zu einem Ende gebracht habe. Tatsächlich wurde dank der Streamingdienste später doch noch eine neue Staffel ausgestrahlt, die ich recht gelungen fand. Naja, aber da war ich wohl einer der wenigen, so dass es bislang bei dieser einen Staffel geblieben ist. Ja, und dann kam wieder eine neue Art der Serien, die aus dem lateinamerikanischen Raum die Welt eroberte. Die Telenovela. Anders als bei Soaps konzentriert man sich hier auf ein bestimmtes Paar, welches im Laufe einer festgelegten Zeit dann auch irgendwann zueinander finden soll. So war zum Beispiel Verliebt in Berlin auf Sat.1 eine solche oder Anna und die Liebe. Andere Sender bedienen sich dem Konzept, aber dehnen es ein bisschen weiter aus, wie das erste mit Rote Rosen oder Sturm der Liebe. Oder Wege zum Glück im ZDF, wo wir auch endlich mal wieder ein Wiedersehen mit Isa Young feiern konnten. In diesen Formaten hatte man natürlich auch ein Paar, was nach vielen Hürden endlich glücklich vereint wurde, doch kam dann schon wieder ein neues Paar und so weiter und so weiter, so dass die ARD-Serien noch heute laufen. Wobei leider Wege zum Glück nur 4 Staffeln geschafft haben. Ja. Eine ganz andere Art in diesem Genre sind die Scripted Soaps, die so aussehen sollen, als würde alles gerade wirklich passieren. Da wäre zum Beispiel Berlin Tag und Nacht und natürlich deren Spin-off Köln 50667 zu nennen. Ihr seht, die Entwicklung dieses Genres ist mannigfaltig und sehr umfangreich. Bis heute zieht es die Menschen vor die Bildschirme, um anderen beim Leben zuzusehen und entweder zu denken, ach, wäre ich doch genauso. Oder, Gott, bin ich froh, dass das nicht hier passiert. Eine andere Serie, die besonders die deutschen Zuschauer vor den Fernseher lockte, war auch eine Art von Soap, wenn auch nicht so gewichtig wie bei den typischen. Und das war David Hasselhoffs Baby, Baywatch. Und ehrlich, wer hat bei dem Anblick nicht oft gedacht, Mann, jetzt dort am Meer in Malibu schwimmen. Und klar, die Darsteller waren natürlich das A und O. Und so überrascht es nicht wirklich, dass Pamela Anderson und Alexandra Paul zu Sexsymbolen erhoben wurden. Ich persönlich war ja ein Fan von Peter Phelps, der leider nur in Staffel 1 mitwirkte. So war es nicht wirklich überraschend, dass er in meiner Serie dann eine wichtige Rolle übernahm, bis zu deren tragischen Ende. Irgendwann begannen die Macher, die sogenannten Showrunner, Genres zu mixen, die sonst so für sich alleine standen und miteinander nichts zu tun hatten. So wurde zum Beispiel Riverdale als Mystery Soap konzipiert oder True Blood zu einer Horror Soap. Außerdem ein absoluter Gassenhauer, um diesen alten Ausdruck aus meiner Kindheit nochmal aufzugreifen, die Desperate Housewives. Wie gespannt war man doch in den ersten Staffeln auf jede neue Folge und das Enthüllen am Ende dieser, wenn es dann darum ging, wo und wer hat wen ermordet. Wunderbare Kulissen, tolle Storylines und verflixt waren die Darstellerinnen gut. Und wer von uns, die auf Männer stehen, konnte nicht Gabys Sehnsucht nach dem Gärtner verstehen? Jesse Metcalf war doch wohl der absolute Hingucker. Uff! Er übernahm übrigens auch die Rolle des Christopher Ewing in dem Reboot von Dallas, welche, wie letztes Mal ja schon erwähnt, nicht lange durchhalten konnte. Sat.1 hat übrigens auch nochmal versucht, auf einen Soap-Dampfer aufzuspringen und mit Alles oder Nichts 2018 eine neue Soap ins Rennen geworfen. Doch auch wenn die Darsteller recht gut waren, die Storyliner hätten sich da echt viel mehr Mühe geben müssen. Oh Mann, so hetzte man dann einfach durch die Geschichte, die irgendwann total an Fahrt verlor und im Internet seine letzten Folgen zeigte, bis sie dann nach Episode 105 endgültig eingestellt wurde. Ja, gut gedacht ist eben nicht gut gemacht. Aber es bleibt abzuwarten, was uns noch so serviert wird. Was immer gute Einschaltquoten hat, sind Arzt- und Rettungssoaps, wie Grey's Anatomy oder 911. Beide Serien, die ich einfach toll finde. Bei der erstgenannten hätte ich das nie erwartet. Doch als der Lockdown kam und man mit Disney Plus plötzlich mit dieser Serie konfrontiert wurde, da war es um mich geschehen. Und ich weiß nicht, wie viele Folgen ich täglich hintereinander gebinged hatte. Es war einfach zu spannend und gut gemacht. Und das Einarbeiten der Pandemie später war dann auch noch ein echtes Highlight. Übrigens ebenso wie bei 911. Diese besticht nicht nur durch ihre tolle Cast, besonders sind es die manchmal recht amüsanten Einsätze, die einen jedes Mal auf eine neue Staffel hoffen lässt. Nachdem sie trotz erfolgreicher Quoten von ihrem Heimatsender eingestellt werden sollte, wurde sie jetzt Gott sei Dank gerettet und gerade läuft die 7. und eine 8. Staffel ist auch schon bestellt. Puh! Naja, ich sag ja, die Fernsehlandschaft in diesem Bereich hat einiges zu bieten. Und durch die vielen neuen Streaming-Angebote werden es auch immer mehr. So Stranger Things zum Beispiel. Da bleibt es auch bei mir die Hoffnung, dass ich eines Tages einer meiner vielen Serienideen an die richtige Person geben und irgendwann sagen kann, guck mal, das ist von mir. Und damit kommen wir zu den Nachrichten, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Denn, ja, ihr Lieben, heute mit Folge 20 wird erstmal Überludon in die Pause gehen. Aber nicht traurig sein, denn wenn ihr die letzten beiden Folgen interessant fandet, wird es euch ganz bestimmt freuen, dass ich in Bälde eine meiner Serien hier zum Besten geben werde, als eine Art Hörbuch. Welches sein wird und wann die Pilotfolge laufen wird, das werde ich euch auch verraten auf Instagram. Also, folgt mir einfach unter th-ueballudon oder sucht einfach nach Thorsten Risse. Und keine Sorge, Überludon, wie ihr es jetzt kennengelernt habt, wird nach diesem Serienexperiment auch zurückkehren. Bleibt mir doch einfach treu. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und sagt mir auch ruhig, welche der Folgen hat euch am besten gefallen? Oder was möchtet ihr denn noch gerne hören? Was soll ich euch erzählen? Lasst es mich wissen. Kommen wir jetzt erst einmal zu meiner letzten Empfehlung der Woche. Und diese hat nur ganz knapp was mit Serien zu tun. Nachdem Tele 5 eine meiner Lieblingssendungen eingestellt hat, kam es zu einer Rettung durch RTL. Denn ab diesem Freitag könnt ihr euch wieder auf Schläferz freuen, der Sendung mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten, jetzt eben auf RTL Nitro. oder bei RTL Plus. Wer Schläferz nicht kennt, das kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ich erkläre es trotzdem mal. Dort zeigen die beiden gerade genannten die wohl schlechtesten Filme der Welt, die manchmal nur betrunken zu ertragen sind. Weswegen übrigens ein Trinkspiel traditionell dazugehört. Durch Schläferz schafft es zum Beispiel der amerikanische Trash-Movie Sharknado zum Kultfilm und zu 5 weiteren Fortsetzungen. Wobei in Film 3 sogar Olli und Pedder einen Gastauftritt hatten. Das will doch mal wirklich was heißen. Nun geht es also wieder los und der erste ist ein RTL-Movie mit dem Titel SOS Barracuda – Der Tod spielt Roulette aus dem Jahr 1999 mit Heinz Hönig als Bösewicht und einigen Seriendarstellern als Nebenfiguren, zum Beispiel den Herrn Weigel aus Unter uns. Und durch die bissigen Kommentare unserer beiden Moderatoren ist es echt ein Vergnügen. Denn ansonsten hätte ich mir den Film wahrscheinlich nicht angeschaut. So, damit werde ich mich jetzt erst einmal von euch verabschieden. Wie gesagt, ich hoffe, ihr bleibt mir trotz Pause treu und werdet viel Spaß mit meiner baldigen Serie haben. Also, in diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis bald, euer TH.